Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Margarete van Ackeren, Chefkorrespondentin von Focus Online. Guten Tag, Frau van Ackeren.
Guten Tag.
Wir werden gleich über Andreas Scheuer sprechen und das Mautdebakel. Bevor wir das tun, die kurze persönliche Frage an Sie. Was hielten Sie von einer Maut, wenn sie dann gekommen wäre?
Oh, ich war da aus ziemlich persönlichen Gründen ohnehin immer etwas vorbelastet. Ich habe eine Weile in den Niederlanden gewohnt und da gab es heftigen Protest, weil die Niederländer das ungerecht fanden. Sie erheben ihrerseits ja im Grenzraum keine Maut und hätten es als Belastung empfunden, wenn sie dann umgekehrt in Deutschland hätten zahlen müssen. Ich war also dagegen.
Aber die Bayern haben natürlich gesagt, das ist eine wirklich gute Idee, weil in Italien, in Österreich, überall da müssen wir zahlen und deswegen brauchen wir eine sogenannte Ausländermaut. Hätte man von Anfang an aber schon sich denken können, dass die EU da nicht einverstanden sein würde mit einer Ausländermaut, oder?
Ja, also so zumindest der Europäische Gerichtshof hat ja jetzt entschieden im Juni, dass es in der Tat rechtswidrig ist, die deutsche Maut, so wie sie beschlossen wurde, mit einem Ausgleich für die Deutschen und Erhebung für ausländische Autofahrer. Ob man das wissen konnte, das hat die CSU immer anders dargestellt. Ich erinnere mich, dass der damalige Verkehrsminister Alexander Dobrindt immer nach Brüssel gefahren ist und dann kam er einmal zurück und hat erzählt, dass die Kommission völlig optimistisch war und alles in Ordnung und so. Gleichzeitig hörte man allerdings aus besagten Niederlanden und aus Frankreich, dass sie nicht daran glaubten, dass die Maut in der geplanten Form europarechtskonform sei.
Ja, und so ist es dann auch gekommen. Es ist nicht europarechtskonform und jetzt kommt eben so langsam raus, was aber alles schon dafür Gelder ausgegeben wurden, welche wohl noch ausgegeben werden müssen. Wir sprechen gleich drüber im Detail und dann in der weiteren Mittagsstunde wird es natürlich auch um die Suche nach der neuen Parteispitze bei der SPD gehen. Der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte einen Traum. Er wollte nämlich die Maut, die Pkw-Maut in Deutschland umsetzen. Jetzt ist er in Bedrängnis. Er hat Verträge unterschrieben, ohne Rechtssicherheit zu haben. Und jetzt wirft ihm der Bundesrechnungshof vor, gegen Haushaltsrecht verstoßen zu haben, gegen Vergaberecht und auch den Bundestag belogen zu haben. Frau van Ackeren, muss Andreas Scheuer gehen?
Zumindest wird die Sache sehr brenzlig, genau aus den drei Gründen, die Sie gesagt haben. Bundestag belogen, Vergaberecht wahrscheinlich verletzt und auch gegen das Haushaltsrecht laut Bundesrechnungshof verstoßen. Und der Bundesrechnungshof ist ja nicht irgendein Absender, sondern eine oberste Bundesbehörde. Und das ist ja was anderes, als wenn die Linken oder die Grünen so etwas sagen. Also es wird ernst.
Theo Gers im Hauptstadtstudio. Was steht denn ganz, ganz genau drin im Bericht des Bundesrechnungshofes?
Also eine ganze Latte von Verstößen, die wir gerade schon schlagwortartig aufgelistet haben. Also wie gesagt, Verstoß gegen Vergaberecht und Haushaltsrecht, das muss man natürlich so ein bisschen erklären. Die Pkw-Maut wurde ja ausgeschrieben und das Problem, das das Verkehrsministerium hatte am Ende dieser Ausschreibung, war nur ein Bieter übrig geblieben. Ein Firmenkonsortium aus Kapsch aus Österreich, so heißt die eine Firma, und CTS Eventim, das ist die Firma, die viele Hörer vielleicht auch kennen als Agentur, wo man zum Beispiel Konzertkarten kaufen kann. So, die haben die Pkw-Maut für die Jahre 2020 bis 2032 angeboten, sie zu erheben und das Ganze zu kontrollieren, und die wollten dafür 3 Milliarden Euro haben. Und das Problem, das das Verkehrsministerium und das der Verkehrsminister hatten, das war ganz einfach, dass der Bundestag für diese Maut nur 2 Milliarden bewilligt hatte. So, und jetzt wurde geguckt, wie kriegt man das hin? Und da kommen jetzt die ganzen Vorwürfe, Verstoß gegen Vergabe und Haushaltsrecht und so weiter. Also erstens hat man dann versucht, nachträglich die Ausschreibung und auch das Angebot von diesem Konsortium noch ein bisschen wieder zu ändern. Das geht natürlich nicht. Das ist ein Verstoß gegen die Vergabebedingungen, denn das ist ja ein Verstoß gegen die Chancengleichheit. Zweitens sagt der Rechnungshof, schon hier, also bei den 3 Milliarden Euro, hätte das Verkehrsministerium zurückzucken müssen und von der Vergabe des Projekts Abstand nehmen müssen. Und beim Passendmachen, also beim Schönrechnen von 3 Milliarden runter auf 2 Milliarden, da hat man eben einen klaren Verstoß gegen das Haushaltsrecht begangen, indem man nämlich Kosten, von denen man wusste, dass sie in Wirklichkeit anfallen werden, aus dem Angebot erstmal wieder herausgenommen hat, damit es eben passte. Und der vierte Vorwurf ist auch noch ganz erheblich, nämlich, dass eine völlig überhöhte Schadenersatzzahlung für den Fall vereinbart wurde, dass die Maut gekippt würde, was ja dann passiert ist, nämlich das 12-fache des zu erwartenden Unternehmensgewinns. Und da reden wir über fast eine 500 Milliarden Euro. Das könnten bis zu 480 Milliarden Euro werden, die der Steuerzahler da zahlen muss.
Also unglaublich viel Geld. Und wenn man das so hört, Theo Gerst, wie Sie das beschreiben, wie das gelaufen ist, wie das da passend gemacht wurde, wie aus 3 Milliarden Euro 2 Milliarden irgendwie gemacht wurden. Margarete van Ackeren, man hat das Gefühl, das hat es in Deutschland vielleicht in dieser Form so noch nicht gegeben.
Mir würde jetzt zumindest kein vergleichbarer Fall einfallen. Was, glaube ich, das eigentlich Gefährliche für den Minister ist, ist seine Art, damit umzugehen. Also es gab einen Vorbericht zu diesem Bericht und da hat er dann, also es ist vorher auch einiges durchgesickert und dann hat er sehr nonchalant reagiert. Er hat dann gesagt, ich kann alles widerlegen, hat auch sehr viele Infos auf den Tisch gelegt, nur sagt jetzt quasi in dem zweiten Durchlauf der Bundesrechnungshof immer noch, es fehlen Belege, manches ist nicht plausibel. Und gerade das, was viele Parteifreunde für einen großen Vorteil bei Andi Scheuer halten, nämlich seine Leutseligkeit, seine freundliche Art, die wirkt jetzt in der Außendarstellung so, als würde er das nicht ganz ernst nehmen. Und diese Nonchalance, die passt, glaube ich, nicht zum Ernst der Lage. Das ist das eigentlich Gefährliche.
Ja, und hinzu kommt natürlich, wenn ich das dazu sagen darf, eben dadurch erhält ja dieses gestern bekannt gewordene Gutachten des Rechnungshofes nochmal seine Wucht, dass nämlich der Bundesrechnungshof an seinen Vorwürfen festhält. Das Verkehrsministerium und der Verkehrsminister hatten ja seit Anfang November, seitdem dieser Entwurf für diesen Bericht, den wir seit gestern haben, vorlag und bekannt wurde hier in Berlin, die hatten ja 2 Wochen Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Und am Ende dieses Gutachtens erklärt der Rechnungshof ganz lapidar, er habe diese Stellungnahme des Ministeriums zur Kenntnis genommen, aber er hält an seiner Darstellung fest. Das heißt, übersetzt dem Verkehrsminister und dem Ministerium ist es an keiner Stelle gelungen, irgendeinen Vorwurf des Rechnungshofes zu entkräften. Und das ist eben die eigentliche Wucht dieses Gutachtens.
Jetzt sagen Sie, Frau van Ackeren, Sie haben eine Nonchalance bei Andreas Scheuer beobachtet. Ist denn nicht diese Nonchalance ihm so ein bisschen flöten gegangen, als dann doch der Untersuchungsausschuss im Bundestag eingesetzt wurde?
Ja, der Untersuchungsausschuss, der beginnt im Januar mit seiner Arbeit. Und wenn man jetzt zum Beispiel hinschaut, wie sich die SPD verhält. Die SPD-Minister sind auch vergleichsweise ruhig, aber der Generalsekretär, der natürlich nicht so in das Regierungsgeschehen eingebunden ist, Lars Klingbeil, der sagt schon, ja, es seien ernste Debatten und ernste Gespräche in diesem Untersuchungsausschuss zu erwarten. Das heißt, die SPD wird natürlich auch versuchen, sich da nicht in Mithaftung nehmen zu lassen. Denn die Opposition, da denke ich nicht nur an die Grünen, sondern auch an die FDP, die geht da schon ziemlich hart ran mittlerweile.
Theo Gerst, was meinen Sie? Wäre es jetzt gut, wenn Andreas Scheuer gehen würde, auch für die CSU als Ganzes? Oder wäre es gut, dass er den Scherbenhaufen auch selber jetzt sozusagen in Augenschein nehmen und die Scherben dann auch zusammenkehren muss?
Also ich denke mal, aus Sicht der CSU wäre es besser, wenn der, der den Schaden angerichtet hat, die Scherben auch erstmal zusammenkehren muss. Das heißt, er bleibt so lange im Amt, bis er wirklich nicht mehr zu halten ist. Und dieses Thema Maut wird uns ja die nächsten Wochen und Monate dann möglicherweise erhalten bleiben. Denn dieses Narrativ, dass da ein Minister ist, der quasi sehenden Auges mehrere 100 Millionen Euro an Steuergeldern in den Sand gesetzt hat, weil er eben nicht abgewartet hat, bis er endgültige Rechtssicherheit hatte und weil das eben auch mit diesem ganzen Haushaltsrecht, was ja eigentlich für den Minister eher lästiges Zeug ist, um es mal so auszudrücken, weil er es damit nicht so ernst genommen hat. Dieser Vorwurf, der wird ja die nächsten Wochen und Monate immer wieder wiederholt, wenn der Untersuchungsausschuss erstmal arbeitet. Mhm. Und das bleibt sozusagen der CSU erhalten. Trotzdem, sie hält bisher die schützende Hand über Andreas Scheuer, möglicherweise auch, um dann eben mit ihm das ganze Problem dann irgendwann mal zu entsorgen. Aber bis dahin bleibt er erstmal im Amt und das zeigt ihm auch was über den Zustand der Koalition. Margarete van Ackeren hat es gesagt, die SPD guckt weg und will nicht in Mithaftung gezogen werden und die Kanzlerin kann nichts machen, solange die CSU an Scheuer festhält.
Wir gucken heute so ein bisschen auf die Parteien der Mitte in Deutschland. Eben haben wir über die CSU gesprochen und über das Mautdebakel und über die Position des Verkehrsministers Andreas Scheuer im Moment. Jetzt gucken wir auf die SPD. Die sucht seit einem halben Jahr eine neue Führungsspitze. Den ungefähr 430.000 SPD-Mitgliedern obliegt es jetzt, die zu wählen. Es wird ein Duo sein, das wissen wir, eine Frau, ein Mann. Auf 23 Regionalkonferenzen haben sich die Paare vorgestellt und jetzt sind noch 2 im Rennen. der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken auf der einen Seite und die Brandenburgerin Clara Geiwitz und der Finanzminister Olaf Scholz auf der anderen Seite. Und der fand dieses Schaulaufen über die vielen Wochen, das wir jetzt erlebt haben, eigentlich ganz gut.
Alle, die da waren, sind immer aus dem Saal gegangen und haben das Gefühl gehabt, wir sind nicht zufällig in einer Partei. Wir gehören als Männer und Frauen zusammen. Wir sind ein Laden.
Ein Laden. So hat das Olaf Scholz gesagt. Frau von Ackeren, ist es Ihnen auch so vorgekommen, dass da sich eine Partei nochmal sich selbst, ihrer selbst vergewissert hat und das nach außen auch tragen konnte?
Also zumindest den ersten Teil, den würde ich auch ganz klar unterstreichen. Die SPD hat sich, wie sie das selber immer so schön sagt, untergehakt. Ich möchte gar nicht zählen, wie oft das Wort in den letzten Wochen und auch gestern Abend in dem Duell wieder gefallen ist. Die SPD versucht sich nach innen wieder zusammenzufinden als Einheit und sich dann nach außen aufzubauen. Also in der Innenwahrnehmung hat sich die Partei, also sie hat sich, glaube ich, daran berauscht. Nach außen ist das nicht so rausgedrungen, weil es am Ende war man auch wirklich ermüdet nach so viel Regionalkonferenzen und auch die Duelle, das vorige war sehr spannend und gestern, das war so mittelspannend. Also die Öffentlichkeit wartet jetzt eigentlich auf die Entscheidung, die jetzt in 10 Tagen fällt.
Ja, mir ist es auch so ein bisschen so gegangen, dass ich so dachte, Mensch, dauert recht lange. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Sinn macht, es genau so ablaufen zu lassen. Bis zum 29. November muss man jetzt also als SPD-Mitglied die Stimme abgeben in dieser Stichwahl. Interessant ist, Olaf Scholz gehört zu den Favoriten, steht aber ja für den Verbleib in der Großen Koalition und auch fürs Festhalten an der schwarzen Null. Und einige sagen ja, wir brauchen aber in der SPD den neuen Kurs.
Ja, das hat gestern Norbert Walter Borjans, Nova Bo, wie die SPD-Leute ihn intern nennen, auch nochmal so gesagt. Und Saskia Esken hat das auch hervorgehoben, weil sie davon ausgehen, dass das die Achillesferse von Scholz ist. Scholz allerdings, muss man sagen, hat in den letzten Wochen nochmal an seinen Defiziten gearbeitet, an seiner Emotionalität. Also es gibt viele, die ihm vorwerfen, er sei nicht so emotional. Ich persönlich glaube, dass er auch manchmal einen etwas seltsamen Humor hat. Und wenn man den versteht, sieht man in ihm auch nicht nur den Scholz-Humaten, als der so gerne dargestellt wird. Aber das ist seine Achillesferse, dass man sagt, der Mann ist nur der Meister der Zahlen und immer so nüchtern. Und er versucht, sich emotional zu geben. Und gestern Abend hat er sogar dem Moderator Gordon Ripinski, als der dann sagte, Mensch, Sie werden ja auf einmal emotional, hat er ihm sogar die Hand so leicht auf die Hand gelegt und dann gesagt, so bin ich. Also er legt Wert darauf, so wahrgenommen zu werden.
Okay, aber paradox ist das schon. Also die SPD, die einen neuen Kurs sucht, die sagt, in der Großen Koalition werden wir abgeschliffen und hier können wir unser Profil nicht wahren und am Ende womöglich wird Olaf Scholz der neue Parteichef, der genau für diesen Kurs des Miteinanders mit der CDU steht und mit der CDU-CSU, mit der Union.
Ja, und an dieser gefährlichen Ecke hat er auch versucht oder seine Mitstreiterin Clara Geiwitz hat es dann auch versucht zu sagen, Moment mal, sorry, wir haben da schon Riesenerfolge eingefahren. Er hat gestern noch mal daran erinnert, dass bei der Grundrente die SPD sich durchgesetzt hätte. Das ist jetzt ein bisschen Interpretationssache. Also am Ende war es fast 50-50, aber im Ergebnis bekommt natürlich die SPD-Klientel da einen relativ guten Beschluss für Leute, die lange gearbeitet haben. Und das schreibt er sich auf die Fahnen. Und wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, einfach ganz nüchtern mit Häkchen und Kreuzchen, dann muss man sagen, hat die SPD ziemlich viel durchgesetzt. Und darauf weist er natürlich hin. Und genau. Er kann sich ja nicht loslösen von einer Koalition und einer Regierung, der er selbst angehört.
Genau, mit der er sehr, sehr zusammenarbeitet, für die er steht. Und ich meine, die Halbzeitbilanz, die jetzt gezogen wurde, war ja auch tatsächlich nicht so schlecht. Könnte also sein, dass es am Ende so weitergeführt wird. Andrea Nahles musste damals gehen. Sie war ja eine große Verfechterin der Großen Koalition.
Ja, die beiden sind auch eng befreundet. Das zeichnet Scholz eigentlich auch aus, dass er jetzt noch dazu steht, dass er mit ihr eng befreundet war und nicht auf Distanz geht, nur weil er denkt, das ist vielleicht opportun. Aber gestern Abend hat Saskia Esken auch einen sehr heiklen Punkt aufgemacht, in dem sie nämlich gesagt hat, wenn die Union und wenn dann die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer nicht bereit ist, diesen Koalitionsvertrag zu überarbeiten, dann sind wir für den Ausstieg. Und wenn dieses Duo ernst macht, dann könnte das nochmal ganz heikel werden mit der Zukunft dieser Großen Koalition.
Wir hören nochmal, was Clara Geiwitz, also die Partnerin von Olaf Scholz, gestern gesagt hat, auch mit Blick auf die Union.
Weder Olaf noch Norbert sind so drauf wie Friedrich Merz.
Keiner ist so drauf wie Friedrich Merz, nach dem Motto, das ist ein Pluspunkt für die SPD.
Ja, so wird die SPD das nach innen kommunizieren. Friedrich Merz ist ja die große Gestalt, auf die die Union seit Jahren schaut. Er ist aber auch in Teilen immer wieder nicht nur tatsächlich vorhandene Gestalt, sondern auch ein bisschen Phantom. Also immer wieder vor Schlüsselterminen. Bei dem letzten Parteitag lag das nahe, weil er mit zur Wahl stand. Aber auch bei diesem Parteitag, der am Donnerstag beginnt, schauen wieder sehr viele auf Friedrich Merz. Und was macht er? Wird er die Parteichefin in Verlegenheit bringen oder wird er gar irgendeinen Putschversuch starten? Also, dass er einen Putschversuch startet, glaube ich nicht. Merz schafft es natürlich immer wieder, Unruhe in die Partei zu bringen. Das wird allerdings in Teilen der CDU inzwischen auch ziemlich kritisch gesehen.
Wir haben über die SPD gesprochen und das lange Suchen nach dem Duo, das die Partei führen soll. Wir haben über die CSU gesprochen und über die Koalition, die jetzt darüber beraten muss, was mit Verkehrsminister Andreas Scheuer passieren soll, der mit der Pkw-Maut wirklich nicht im Sinne des Wählers gehandelt hat. Ich glaube, so kann man das schon formulieren. Und wir blicken auf die CDU, die am Freitag und am Samstag ihren Parteitag in Leipzig abhalten wird. Wenn Sie die Gemengelage, Frau van Ackeren, sich so betrachten, die wir jetzt eben besprochen haben, kann man diese Frage stellen, erodieren die Parteien der Mitte, weil sie letztendlich Wählerstimmen immer weiter verlieren werden, gerade auch wenn sowas passiert wie jetzt mit der Maut?
Also in Teilen halte ich das für einen Prozess, der umkehrbar und der vorübergehend ist. Was natürlich dramatisch war, war zuletzt das, was sich in Thüringen gezeigt hat, wo die Parteien vom Rand, vom linken Rand und vom rechten Rand, die Linke und die AfD, zusammen so viel auf die Waage bringen, dass die anderen alle gemeinsam nicht mal mehr Stimmen haben als die Parteien am Rand. Das ist natürlich ein ganz ernstzunehmendes Phänomen, was wir da in Thüringen gesehen haben. Und das darf natürlich auf gar keinen Fall ausufern. Ich glaube aber auch nicht, dass sich der Prozess im Bund so dramatisch vollzieht, sondern wir haben im Moment so, da wird wie an der einen Seite eines Handtuchs dann mal hier gezogen und dann mal wieder da gezogen. Und ich finde, dass im Moment in Teilen auch ein sehr spannender Wettbewerb läuft. Die SPD sortiert sich neu, die CDU ist dabei, sich zu finden und die Grünen sagen eigentlich nur noch mäßig verschämt, Moment mal, wir spielen da auch mit in der großen Liga. Und das hat man am Wochenende auch auf dem Parteitag der Grünen gesehen. Die wollen da ein Wort mitreden und da wird man sehen, wie sich die Stimmen verteilen. Ob die Grünen allerdings Kraft der Mitte sind, da versuchen natürlich die anderen im Moment gegenzuhalten und sagen, Moment mal, die sind nicht Mitte, die sind linker Rand.
Aber in der Tat haben sich die Grünen versucht, sehr stark zu positionieren auf diesem Parteitag in Bielefeld. Aber Sie haben jetzt so gesagt, naja, die SPD sortiert sich neu, die CDU auch. Wir waren uns aber vorhin beide einig, dass es nicht so wirklich überzeugend wirkte, was zum Beispiel die SPD in den letzten Wochen auch gerade mit der Suche der Führungsspitze da von sich gezeigt hat.
Ja, allerdings liegt es daran, wie es weitergeht. Zum Beispiel, wenn man sich die Kanzlerpräferenzfrage anschaut, Olaf Scholz liegt da bei 34%. Wenn die SPD nach der Regel der Angler schon gucken sollte, dass der Köder dem Fisch schmeckt und nicht ihm selber, wenn die SPD sich für Olaf Scholz entscheidet, da würde ich mich festlegen, dann geht da nochmal ziemlich was ab, auch auf der Plattform, die sich Union und SPD gerade teilen. Und da könnte die SPD einen wirklich einen Neustart hinlegen und auch nochmal andere Wählergruppen erschließen, als nur die, auf die sie im Moment schielt. Mhm. Also das liegt sehr daran, wie sie aus diesem Wettbewerb rauskommt, ob sie aus diesem 16%-Tal herauskommt. Dass das natürlich ein indiskutabler Wert ist für Deutschlands älteste Partei, das ist natürlich klar.
Aber ich höre so einen gewissen Optimismus in Ihrer Stimme an der Stelle. Jetzt lassen Sie uns noch mal auf die CDU gucken. Annegret Kramp-Karrenbauer war lange in der Defensive, jetzt eben Parteitag auch in Leipzig. Wird sie sich erholen? Hält sie sich? Kann sie tatsächlich eines Tages Kanzlerkandidatin werden?
Ich glaube, man wird die Frage anders diskutieren, wenn sie jetzt halbwegs ungeschoren diesen Parteitag übersteht. Und da haben ihre Gegner auch ein paar ziemlich blöde Fehler gemacht. Also wenn Friedrich Merz natürlich sich so deutlich aufbaut als Alternative und dann sagt, die Bundesregierung sei grottenschlecht. Ich meine, nachdem die Union 14 Jahre die Kanzlerin stellt, da haben natürlich dann viele das Gefühl, Friedrich Merz veranstaltet hier ein Rückspiel, ein ganz persönliches, das er mit Angela Merkel auszutragen hat. Und das stärkt eine Annegret Kramp-Karrenbauer, weil in der CDU die Leute schon das Gefühl haben, sie wollen jetzt nicht den offenen Konflikt und die offene Feldschlacht auf dem Parteitag wollen sie auch nicht. Und Es ist so, also es ist natürlich kein Selbstläufer für Kramp-Karrenbauer. Dazu hat sie auch viel zu viele Fehler gemacht, kommunikative und auch ein paar taktische. Und sie muss einfach sehen, was sie gerade so versucht, über das Amt der Verteidigungsministerin aus der Defensive rauszukommen. Mhm. Deswegen würde ich mich da noch nicht festlegen, dass sie völlig aus dem Rennen ist bei der Kanzlerkandidatenfrage. Ich erinnere mich noch, wie das vor Jahren bei Angela Merkel war. Da gab es den Spruch, die kann es nicht. Den hörten sie nicht nur bei SPD-Leuten, sondern auch bei Unionsleuten. Insofern ist das, glaube ich, noch nicht ganz entschieden.
Also ein Vakuum in der Mitte sehen Sie, wie ich höre, nicht.
Zumindest nicht auf Dauer.
Studio 9, der Tag heute mit Margarete van Ackeren von Focus Online und jetzt auch hier reingestürmt ins Studio meine Kollegin Heike Bredol. Hallo Frau Bredol.
Hi.
Wir wollen uns ein paar Gedanken machen über einen Kunstkrimi. Mitten in China ist nämlich deutsche Gegenwartskunst im Wert von 300 Millionen Euro abhanden gekommen. Keiner weiß, wie das genau passieren konnte. Es sind 87 Werke von Anselm Kiefer und 152 Gemälde von Markus Lüppertz. Und wir hören mal, was der dazu gesagt hat.
Ich mache mir echte Sorgen um die Arbeit. Nicht? Und weil es eben wichtige Arbeiten sind und das ist fast ein Lebenswerk, wenn Sie so wollen. Nicht? Und das sind aus jeder Epoche, sind dort also wichtige Werke. Und beim Amseln, beim Kiefer ist es genauso. Nicht? Ich meine, wenn so Sachen unkontrolliert plötzlich also verschleudert werden, das ist absurd. Nicht? Das ist also vornehmlich, das Hauptproblem ist, dass wir nicht wissen, wo die Arbeiten sind und nicht wissen, wie sie gelagert sind und ob sie auch die nötige Schutz und Pflege haben.
Das hat also Markus Lüppertz gesagt, diese Kunstwerke verschollen. Das klingt nach einem Krimi, oder Frau van Ackeren?
Ja, und einem ziemlich bizarren dazu, in der Tat.
Und Heike Bredol hat sich die Sache genau angeguckt. Was sind denn die Hintergründe?
Also das ist in der Tat eine ziemlich verworrene Geschichte. Beteiligt sind neben den Künstlern, also den geistigen Eigentümern der Werke, auf der einen Seite die Kunstsammlerin Maria Centu. Das ist eine in Taiwan geborene Millionärin mit deutschem Pass. Sie ist die Besitzerin der Werke. Und auf der anderen Seite steht der chinesische Geschäftsmann Ma Yu, der mit seiner inzwischen abgewickelten Firma Bell Art im Auftrag der Besitzerin und Sammlerin Ausstellungen in China organisieren sollte mit den Werken zur deutschen Gegenwartskunst. Und das hat er auch erstmal getan. Aber dann hat Maria Centu ihn wohl darum gebeten, alle Werke nach Hongkong in ihr Lager zu bringen. Aber das hat er dann wohl nicht getan. Und Ma Yu sagt nun, dass die Sammlerin vertragsbrüchig geworden sei, denn laut dem Vertrag, der aber merkwürdigerweise nur mündlich abgeschlossen wurde, habe er das Recht, diese Werke 10 Jahre lang auszustellen und auch zum Verkauf anzubieten.
Und dazu hat Maria Centu auch wieder Stellung genommen. Wollen wir sie mal hören?
Ja. Diese Bitte kam ja nicht nach. Ich hatte ihn mehrere Frist gesetzt. Er hat die Fristsetzung immer wieder ignoriert. Daher habe ich am 3. Juli 2019 in Peking die Strafanzeige wegen Betrug gestellt.
Ja, also Frau van Ackeren hat gleich einen Frosch im Hals, wenn Sie das hören, weil Sie sagen, insgesamt ist es nicht so ganz klar, warum so ein Vertrag nur per Handschlag abgeschlossen werden kann.
Klar, also das bleibt jetzt Spekulation, aber man kann sich natürlich fragen, das sind mehrere hundert Millionen Euro, um die es da geht. Warum ist das nicht klar geregelt? Das ist ja eigentlich kein Hexenwerk, sage ich mal. Man kann sich jetzt fragen, hatte auch Maria Centu unlautere Interessen? Fakt ist, dass Ma Yu ein Geschäftsmann ist und kein Kunstliebhaber und dass es gegen ihn schon seit mehreren Jahren Vorwürfe gibt von chinesischen und auch von deutschen Künstlern, die sagen, dass sie seiner Firma Bilder für Ausstellungen geliehen haben, die sie nie wiederbekommen haben und auch kein Geld dafür bekommen haben. Und was auch bewiesen ist, ist, dass seine Firma Geldprobleme hat. Er hat mehrfach die Versicherungsprämie für Werke nicht bezahlt. Auch beim Zoll wurde betrogen. Auf der anderen Seite ist auch Maria Centu keine widerspruchsfreie Persönlichkeit. In Deutschland kennt sie zwar kaum einer und das, obwohl sie ja eine der bedeutendsten Sammlungen der Gegenwartskunst besitzt. In Taiwan aber ist sie kein unbeschriebenes Blatt. Da taucht ihr Name auf im Zusammenhang mit einem der größten Waffenbeschaffungs- und Korruptionsskandale in der Geschichte des Landes.
Ja, und das führt natürlich dann definitiv ins absolute Dickicht. Und man fragt sich auch, wenn man hört, was Frau Centu da so veranstaltet, wie so viel Geld und so wenig Sachverstand, was professionelles Verhalten im Umgang mit Kunst angeht, wie das zusammenkommen kann. Und das ist natürlich, wenn man überlegt, dass Kiefer und Lüppertz Werke von nationalem Rang geschaffen haben, ein geradezu tragischer Vorgang.
Wir müssen jetzt gucken, was passiert. Wo genau die Werke sind, wissen wir nicht.
Es ist auf jeden Fall unklar. Also ein Großteil der Werke von Lüpertz ist offenbar noch in Hongkong. Aber weil die Kosten für eins der Lager wohl nicht bezahlt wurden, sind 90 Arbeiten angeblich gepfändet worden. Aber das ist noch nicht bewiesen. Mayu sagt, die Arbeiten befinden sich in Shanghai, Shenzhen und Hongkong. Und andere Quellen wiederum sagen, ein Teil der Arbeiten steht inzwischen in Taiwan zum Verkauf.
Wir sortieren diesen Tag und da ist es so, dass die Kanzlerin in Berlin mehrere afrikanische Staats- und Regierungschefs empfängt, dazu auch deutsche Regierungsvertreter und Unternehmer. Es ist eine Investorenkonferenz im Rahmen der G20-Initiative Compact with Africa. Das Ziel, es sollen mehr private Investitionen aus den reichen Industriestaaten nach Afrika gebracht werden. Und hier ist, was die Bundeskanzlerin dazu sagt.
Ich bin immer wieder überrascht, wie sehr die Jugend gerade in Afrika motiviert ist. Und deshalb glauben wir, wir sollten alles daran setzen, mit Afrika zu kooperieren, nicht über Afrika zu sprechen, sondern gemeinsam etwas zu tun. Ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation für beide Teile.
Das klingt erstmal gut, Frau van Ackeren, finde ich. Finden Sie vielleicht auch. Aber die Frage ist nicht das eigentliche Ziel, den afrikanischen Kontinent deshalb zu stärken, weil man gerne möchte, dass die Menschen dort eine Lebensperspektive haben, damit sie nicht nach Europa fliehen müssen?
Also das ist ein Ziel, das ist auch ein nachvollziehbares Ziel. Ich glaube aber nicht, dass man das so einordnen darf nach dem Motto, das ist der Hintergedanke, wir helfen denen, Hauptsache die kommen nicht zu uns. Also so negativ würde ich das nicht einordnen, sondern ich würde durchaus von einem idealistischen Kern dieses Vorstoßes sprechen, den Deutschland ja 2017 im Rahmen seiner G20-Präsidentschaft, was Deutschland da vorangebracht hat. Das verfolgt auch zum Beispiel der Entwicklungshilfeminister Gerd Müller, der redet darüber seit Jahren. Da war die Flüchtlingskrise in der Form, also von 2015, eigentlich hat sie sich noch nicht abgezeichnet. Da hat er die Bedeutung eines Pakts mit Afrika schon rausgestrichen. Und ich erinnere mich, dass Regierungsvertreter geradezu gebetsmühlenartig immer sagen, es ist ein Pakt mit Afrika und nicht für Afrika, also eine gemeinsame Aktion und nicht irgendwas Protektionistisches, wo der eine dem anderen die Welt erklärt. Aber natürlich, es gibt auch harte geschäftliche Interessen. Die Chinesen sind in Afrika, haben da stark Fuß gefasst, haben ein Vielfaches dessen an Geld investiert, was die Deutschen und die Europäer insgesamt bereitstellen. Also es geht da natürlich auch nicht nur um die gute Tat, sondern auch um die gute Tat.
Aber wir sprechen jetzt über Afrika. Auch Sie haben jetzt mehrfach gesagt, ja, in Afrika. Auch die Kanzlerin sagt das so. Kann man denn überhaupt von Afrika sprechen? Ich meine, das ist ein Kontinent mit vielen Staaten. Wenn man nach Uganda guckt, ist es anders, als wenn man nach Äthiopien guckt. Also das ist ja, muss man doch eigentlich jeden einzelnen Staat und die Wirtschaftsbeziehungen zu jedem einzelnen Staat eigentlich sehr differenziert betrachten.
Ja, und da gibt es auch interessante Punkte, dass zum Beispiel Südafrika ist bei diesem Compact noch gar nicht dabei. Oder es gibt Länder wie, ich selbst war jetzt gerade in Tansania. Tansania ist auch noch nicht dabei. Also man redet über 12 Staaten und die Regierungsvertretung, die Bundesregierung hat natürlich ein Interesse daran, jetzt gerade nur darauf zu schauen, wo es läuft in den sogenannten Leuchtturmprojekten. Der BDI sagt, in vielen Staaten gibt es überhaupt keine festen staatlichen Strukturen, es gibt Korruption, es gibt keine Fachkräfte. Also das Ganze kommt sehr, sehr mühsam in Gang, das muss man schon sehen.
Und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ich meine, eins der großen Probleme ist ja der Kinderreichtum in Afrika. Und es gibt ja auch Stimmen, die sagen, was auch immer man an Investitionen jetzt macht oder anschiebt, das wird am Ende vielleicht gar nicht fruchten können, weil eben so viele Menschen in Afrika eines Tages leben werden. In den nächsten 2 Jahrzehnten wird sich die Bevölkerung Afrikas verdoppeln, sagen die Statistiker. Also ich meine, das muss man doch eigentlich in jedem Fall immer mit bedenken.
Ja, eindeutig ja. Und dieses Thema würde ich vor allen Dingen verorten in dem großen Bereich, der immer so schlagwortartig mit Bildung umschrieben wird. Also wenn in den Schulen klar über gesprochen wird, über Familienplanung, dann wird man das nur auf Dauer hinbekommen, weil natürlich in vielen Familienstrukturen Kinder immer noch als Reichtum gelten, weil die Kinder nun mal die Eltern versorgen. So ist es ja in vielen Regionen noch. Aber das ist die große, große Bildungsaufgabe, weil ansonsten die Probleme, während man sie auf der einen Seite versucht zu lindern, sie auf der anderen Seite fast exponentiell wachsen. Das steht fest.
Ja, also im Zweifel wird sich die Investorenkonferenz auch mit diesem Thema befassen, im Rahmen also der G20-Initiative Compact with Africa. Margarete van Ackeren, vielen Dank, dass Sie in dieser Stunde da waren. Wo gehen Sie denn jetzt die Sonne genießen?
Oh, ich fürchte, ich kann die Sonne nur mäßig genießen, weil ich jetzt in die Redaktion fahre und noch mal ein bisschen schaue, ob ich noch mehr erfahre über den CDU-Parteitag und was sich da genau abspielen wird.
Und was genau interessiert Sie? Werden Sie noch mal auf die Rolle von Friedrich Merz Ihr Augenmerk legen?
Ich werde auch noch mal schauen. Die Parteitagsregie hat sich, das ist in der letzten Woche schon durchgesickert, gewünscht, dass man über die Frauenquote abschließend erst in einem Jahr redet. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob die Frauen das mitspielen. Also es könnte theoretisch eine Wiederholung dessen stattfinden, was bei der CSU gelaufen ist vor einigen Wochen. Ich glaube es nicht, aber um das wirklich auszuschließen, muss ich noch ein bisschen telefonieren.
Verstehe. Und wir werden es dann bei Focus Online lesen, Ihre Recherche.
Ich denke mal, ja.
So wird es sein. Danke, wie gesagt, dass Sie hier waren, diesen Tag mit mir sortiert haben. Und ich bin sicher, Sie kommen wieder.
Gerne.